Radiokolleg.
Der Angriffskrieg auf die Ukraine und die Drohungen des Einsatzes von Nuklearwaffen haben uns vor Augen geführt, wie fragil die lange andauernde europäische Friedenszeit geworden ist. Frieden, Sicherheit, Menschenrechte und die Einhaltung des Völkerrechts sind keine Selbstverständlichkeit. Zu einem Radiokolleg-Spezial begrüßt sie Johannes Kaub. Ein Krieg bringt das Beste und das Schrecklichste im Menschen hervor. Die heutige Sendung versucht zu zeigen, wie uns das Beste trotz des Schrecklichen zuversichtlich zu stimmen vermag.
Die Kraft der Zuversicht in Krisenzeiten, Teil 2. Hoffnungszeichen in Zeiten des Krieges.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an den 24. Februar 2022. Damals ist die russische Armee mit Zehntausenden Soldaten in den Norden der Ukraine einmarschiert. Der Schockzustand, in dem viele von uns waren. Ein Krieg hatte begonnen, mitten in Europa. Marlene, du hast mir damals eine SMS geschickt mit einer Frage.
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe dir geschrieben, Papa, kommt der Krieg auch zu uns? Ich hab's nicht fassen können. Es war unglaublich. Ich war fest davon überzeugt, wir hätten aus diesem unfassbaren Leid der vorherigen Krieg gelernt und wären als Menschheit reifer geworden und gewachsen und jetzt das.
Ich war ebenfalls im Schock und war sehr wütend. Ich habe mir dann gedacht, was sollte ich denn dir, Marlene, darauf antworten? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht sicher, ob der Krieg auch zu uns kommt, aber ich hoffe nicht. Aber das hätte dich wohl sehr wenig beruhigt, oder?
Nein, das ganz im Gegenteil, das hätte mich nicht beruhigt. Ich habe gemerkt, ja, auch durch deine Reaktion, unser aller Leben ist extrem unsicher geworden. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und es entsteht nur eine profunde Angst vor dem Tod, der so schnell passieren kann, indem einfach nur jemand an den Knopf drückt.
Dieser Krieg ist eine Katastrophe für Europa. Aber trotzdem, selbst mitten im Krieg gibt es Menschen und Initiativen, die Hoffnung machen auf ein besseres Leben in Frieden und Sicherheit. Hören wir uns mal an, was die zu sagen haben?
Ja, die würde ich sehr gerne hören.
Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Konfuzius.
Odessa, die Millionenstadt am Schwarzen Meer, hat schon viele historische Ereignisse gesehen. Nur wenige waren so berührend wie diese vom März 2022. Mitten im Krieg spielen Chor und Orchester der Oper von Odessa Verdis Nabucco. Eine kreative Geste zur Unterstützung der Bewohner. Und ein Zeichen des künstlerischen Widerstands gegen die Barbarei des Kriegs. Juri Andruchowitsch ist einer der bekanntesten ukrainischen Schriftsteller. Für die Vorstellung seines neuen Buches Radio Night bei der Buch Wien ist er für ein paar Tage nach Wien gereist. Wir treffen einander in seinem Hotel. Am Vortag haben russische Raketenangriffe die Energieinfrastruktur seiner Heimat zerstört. Millionen Menschen sind ohne Strom, Heizung und Fließwasser. Ich frage ihn, wie es ihm in dieser Situation geht.
Ja, das ist etwas, was wir in der Ukraine in unserer Erfahrung noch nie hatten. Aber wissen Sie, eigentlich versteht man alles. Das ist der Krieg. Es geht um unsere Freiheit. Es geht um unseres Existieren. Und ja, wir sind absolut bewusst, dass der Aggressor so tierisch ist. Russland will alles in der Ukraine, alle Formen des Lebens vernichten. Das ist ein klarer Plan. Es soll uns nicht mehr geben. Und im Vergleich mit solcher Gefahr ist sowas wie Stromabstellung oder schlechte Wasserversorgung, das ist nur so kleines Bier sozusagen, das ist fast nichts. Wenn Sie denken, dass solche Abschüsse uns zum Kapitulieren bringen, dann sind die absolut hoffnungslose Träumer sozusagen, die nichts erreichen werden.
Juri Andruchowitsch ist zuversichtlich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird, auch wenn dazu noch viele Opfer zu bringen sind.
Das ist ein total antagonistischer Krieg, weil die Ukraine in diesem Krieg für ihre Zukunft kämpft und Russland für seine Vergangenheit. Und dass Russland diesen Krieg verliert, ist das einfach so historisch verursacht. Ja, man siegt nicht mit dem Ideal, die Vergangenheit zurückzubringen. Also bitte denkt über die Ukraine als über einen Teil Europas. Wir werden eines Tages zu einem EU-Mitglied.
Kriege bringen einerseits bei den einen das Schlechteste und bei den anderen das Beste im Menschen hervor. Daher gibt es mitten im Krieg, trotz aller Schrecken, auch viele Geschichten, die Hoffnung machen. Beispielsweise hat die Flucht von Millionen ukrainischer Kriegsvertriebener in Europa eine große Welle an gesellschaftlicher und auch politischer Solidarität hervorgerufen. Stark ist das solidarische Miteinander auch in der Ukraine.
Die gegenseitige Hilfe, die Solidarität, die Hilfe an die Tiere, das ist ein besonderes Thema, wie viele Tiere in der Ukraine gerettet wurden. Auch die Vielfalt von diesen Organisationen, die sich mit Menschenrechten beschäftigen, also das ist schon eine wirklich starke Tradition. Und die Zivilgesellschaft ist der entscheidende politische Faktor in der Ukraine. Also die Leute, die ihre Häuser verloren haben, die ihre Familienmitglieder suchen, die auch allein jetzt sind, weil alle aus der Familie getötet wurden, die unzähligen Verbrechen der russischen Okkupanten. Man findet dort zahlreiche Verbrechen mit Erschießungen, mit Vergewaltigungen. Das alles ist auch ein Thema für die Aktivisten. Ein Beispiel dazu, dass die ukrainische Menschenrechtenorganisation gleich den Friedensnobelpreis bekommt. Also das ist schon eine große Anerkennung.
Juri Andruchowitsch spielt dabei auf das Center for Civil Liberties in Kiew an. Das mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Zentrum für bürgerliche Freiheiten wird von der 39-jährigen Juristin Oleksandra Matwitschuk geleitet.
Ukraine needs weapons, an efficient amount.
Die Ukraine braucht Waffen in ausreichender Menge. Denn die russische Gesellschaft toleriert zwar Kriegsverbrecher auf ihrer Seite, wenn sie gewinnen, aber sie wird keine Kriegsverbrecher tolerieren, wenn sie verlieren. Ein ukrainischer Sieg wird das Zeichen für einen Bankrott Putins in Russland sein.
Seit Beginn des Krieges bemüht sich die Organisation, russische Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung aufzudecken und zu dokumentieren.
Ich freue mich sehr, dass das vor allem die jungen Leute sind, die so aktiv sind, dass sehr viele von ihnen überhaupt keinen Schatten von der Idee hatten, das Land zu verlassen, dass sie viel Gutes bringen. Bei diesen allen Katastrophen eigentlich, die wir haben, gibt es diese große Mobilisierung der Bevölkerung.
Eines von vielen Beispielen des kreativen Widerstands in der Ukraine ist ein junger Mann. Er spielt am Gehsteig auf seinem Piano, neben einem von Granaten beschädigten Haus das Stück Time des Filmkomponisten Hans Zimmer. Selbst als es Luftalarm gibt und die Fußgänger in die Keller hasten, hört er nicht auf zu spielen. Südtirolerin Daniela Progger berichtet seit 3 Jahren als freie Journalistin aus der Ukraine. In einem Interview mit meiner Kollegin Elisa Basch erzählt sie, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer sich in dieser Ausnahmesituation verhalten.
Die Menschen haben sich natürlich versucht, darauf einzustellen, dass sie vielleicht ohne Strom und ohne Wasser zurechtkommen müssen. Allerdings kann man das nur bis zu einem gewissen Punkt, indem man zum Beispiel Kerzen kauft oder Decken oder Powerbanks oder versucht einfach Lebensmittelvorräte anzulegen. Allerdings erleben wir jetzt, dass ein Großteil der Bevölkerung ohne Strom leben muss, ohne Wasser, ohne Heizung. Und das heißt, der Winter wird absolut schwierig. Es werden wahrscheinlich Menschen den Winter nicht überleben, einfach weil Häuser nicht mehr beheizt werden können. Die Menschen sind alle in dieser Situation gemeinsam und hier gibt es auch Zusammenhalt, den man auf jeden Fall überall spürt.
Jürgen Högl ist Delegationseinsatzleiter des österreichischen Roten Kreuzes in der Ukraine. Im ukrainischen Kriegswinter sind die Hilfskräfte rund um die Uhr im Einsatz. Sie retten Menschenleben und ermöglichen das Überleben in der Kälte.
Was am allermeisten gebraucht wird, ist momentan alles, was ein Überleben der Bevölkerung, der Ukrainerinnen und Ukrainer über den Winter sicherstellt. Wir unterstützen das Rotes Kreuz gemeinsam mit unserem nationalen Partner, dem ukrainischen Roten Kreuz, mit Generatoren, mit Öfen, Heizgeräten, Decken, Lebensmittelpaketen. Wir machen Notunterkünfte für Binnenflüchtlinge wintersicher. Wir reparieren Wohnhäuser, um zumindest einen warmen Raum pro Gebäude sicherzustellen, in dem die Menschen auch tatsächlich nicht nur im Kalten und Dunklen sitzen. Umso mehr freut es mich, dass die Hilfsbereitschaft in Österreich ungebrochen hoch ist. Und auch wenn viele jetzt im eigenen Haushalt die Krise spüren, ist das ein beeindruckendes Signal von Solidarität.
Dein Herz führt dich besser durch die Krise als deine Augen. Marcel Baumert.
Aljona Aljona ist eigentlich gelernte Kindergartenpädagogin. Ihre anfängliche Nebenbeschäftigung der Rap-Musik machte sie zu ihrem Hauptberuf. Und sie wurde damit in der Ukraine zum Superstar. Die Musikvideos der 30-Jährigen werden millionenfach geklickt. Sie nutzt ihre Social-Media-Kanäle, um über den Krieg zu informieren. Mit ihrem Einkommen, aber auch durch ihren ehrenamtlichen Dienst, unterstützt sie Hilfsprojekte der Zivilgesellschaft. In einem Interview für Topos erzählt sie:
If I have time, all my day I spend in Instagram.
Wenn ich Zeit habe, dann arbeite ich auf Instagram und TikTok, teile Informationen über den Krieg und vernetze Menschen miteinander, die helfen wollen. Ich kaufe für bedürftige Menschen Medikamente und schicke auch unseren Soldaten medizinische Artikel an die Front. Am nächsten Tag gehe ich selbst in die sozialen Notversorgungsstellen und arbeite dort mit, gebe Medikamente aus und andere dringlich gebrauchten Güter. Erst wenn ich abends heimkomme, habe ich Zeit, die Nachrichten zu lesen, was heute wieder passiert ist. Nachts falle ich todmüde ins Bett, weil ich mit all meinen Gefühlen noch bei den Menschen bin.
Aljona Aljona arbeitet mit zahlreichen internationalen Musikern zusammen, zum Beispiel bei ihrem Lied Shalom.
Shalom, salam, своим местам. Shalom, salam, и тут, и там. Shalom, salam, своим селам. Там Бог, там люд. Люблю, але я їду в авто і за вікном люди, а в них є свій Бог. То моє поле другий, всіх не таких, садять вони на ціпок. В кожній країні свій лад і є свій суд. Тебе я вже не була, але я маю свій план. Їхні серця, папери, сонце, тепла. Я не там, я вже тут. Серед них та запал у мені ще не зник. То любов до людей, віра в них. Я мама, я шаман, чарівник. Шалом, салам.
Was sagst du denn zu dem Lied?
Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen am ganzen Körper gerade. Als ich die Frauenstimme dann gehört habe, habe ich mir zuerst gedacht, wow, cool, Frauenpower. Und ich habe sie leider nicht verstanden. Das Einzige, was ich verstanden habe, war eben Shalom. Und Shalom heißt Frieden. Das ist eine sehr coole Art, den Frieden zu singen. Kraftvoll. Es ist ein Rhythmus, der geht ins Blut und ich bin am Mitwippen. Hat mich auf jeden Fall berührt, ja.
Marlene, ich möchte jetzt den wohl bekanntesten zeitgenössischen Schriftsteller der Ukraine vorstellen, Andrei Kurkov. Das Werk des gebürtigen Russen ist in 42 Sprachen übersetzt worden. Und für sein Tagebuch einer Invasion wurde ihm kürzlich in München der Geschwister-Scholl-Preis verliehen. Als ich ihn zum Gespräch traf, kam es Stunden zuvor zu Raketenangriffen, die in weiten Teilen der Ukraine zu einem Blackout führten.
Ja, meine Familie ist jetzt in Kiew und ich bin im Kontakt praktisch jede Stunde. Und ich weiß, wenn gibt es Strom für 2 Stunden und wenn gibt es keinen Strom und kein Wasser für 18 Stunden. Und natürlich, das ist nicht so einfach, speziell für die jungen Leute, die mit Computern arbeiten. Sehr oft, sie müssen um 2 Uhr nachts aufwachen, wenn gibt es für ein paar Stunden Internet und Elektrizität und dann arbeiten bis 4 bis 5, dann zurück ins Bett. So.
Aber eine ganz große Katastrophe ist es ja für die Krankenhäuser, wo Operationen getätigt werden, wo Menschen gepflegt werden oder alte Menschen, die sich nicht helfen können.
Ja, die Ukrainer vorbereiten sich schon für diese Situation. Es gibt Generatoren. Es gab schon Operationen mit Kerzen. Auf jeden Fall, Ukraine wird überleben, aber das ist nicht einfach und es wird mehr und mehr Opfer geben. Natürlich auch wegen Abwesenheit der Elektrizität. Oder Wasser.
Herr Kurkov, Sie sind 1961 in Leningrad geboren, in der Sowjetunion noch damals, heutiges St. Petersburg. Sie kamen dann als Kind in die Ukraine, weil Ihr Vater Testpilot wurde bei den Antonov-Werken in der Ukraine. Haben also seit der Kindheit als ethnischer Russe in der Ukraine gelebt und haben dann später auch in russischer Sprache verständlicherweise geschrieben. Wie verstehen Sie sich selbst? Als Russe oder als Ukrainer?
Nein, ich bin russischer Herkunft. Ich bin politischer Ukrainer, nicht ethnischer. Ich bin Staatsbürger. Ich bezahle meine Steuern in Ukraine und ich schreibe über Ukraine. So, ich bin ukrainischer Schriftsteller.
In den 80er Jahren gab es in pazifistischen Kreisen einen Spruch: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Sie haben nun notgedrungen als Schriftsteller über den Krieg geschrieben. Für im Innsbrucker Heimon Verlag erschienenes Tagebuch einer Invasion wurde Ihnen Ende November in München der Geschwister-Scholl-Preis verliehen. Sie widmen Ihr Buch nun den Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Armee. Es gibt auch einige Schriftsteller und Musiker, andere Künstler, die an der Front kämpfen. Warum wollen Sie der ukrainischen Armee gedenken?
Ich erinnere mich, als der Krieg ausgebrochen war, ich verstand sofort, dass jetzt materielle Dinge bedeuten nichts. Und jetzt Freundschaft anderer Leute, was passiert mit anderen Leuten, ist viel wichtiger. Und vor dem Krieg, ja, ich las, was meine Freunde oder sogenannte Facebook-Freunde in Facebook schreiben. Und jetzt, wenn ich schaue Facebook-Seiten an, ich sehe, wer ist am Leben. Auch meine Freunde, die Soldaten, sind jetzt an Frontlinie. Ich warte, dass sie schreiben, egal was, und einfach, dass ich sehe, dass sie sind am Leben. Sie sind nicht verletzt oder getötet, ja. Und jetzt, ich glaube, in Kriegszeiten, die Leute kümmern mehr über andere Leute. 400.000 ukrainische Männer sind am Anfang des Krieges aus Ausland gekommen, um Ukraine zu verteidigen. Eigentlich, das ist Volksarmee, das ist Freiwillige. Und natürlich, ja, die Motivation in ukrainischer Armee ist sehr hoch, weil die Leute verstehen, dass ohne Kampf Ukraine wird nicht existieren. So diese Freiheiten, die wir haben, das Leben ohne Zensur, das wir seit 1991 führen, wir werden vorbei. Und man sieht, was in Russland passiert. Es gibt keine Freiheit, es gibt total Kontrolle von der Staat, es gibt ein Parteisystem und man will nicht zurück in diese Richtung. Und man einfach Angst hat, dass wenn Ukraine kämpft nicht genug, dann praktisch Russland wird das ganze Land annexieren und dann halb des Landes wird zu Migranten werden.
Der Krieg bringt das Beste, aber auch das Schlechteste im Menschen hervor. In der Ukraine helfen Freiwillige, Infrastruktur wieder aufzubauen, versorgen private Hilfsinitiativen die Opfer des Krieges, auch psychologische Hilfe wird gegeben. Ja. Können Sie uns ein paar Beispiele aus Ihrem Heimatland nennen, die Zeugnis ablegen von der Kraft der Hoffnung in dem Volk?
Ja, es gibt tausende von Beispielen eigentlich. Ich erinnere mich, als wir waren aus Kiew mit dem Auto nach Westen gefahren und am dritten Tag wegen Stau konnten nicht mehr in karpatische Bergen fahren. Und das war kalt, Ende Februar. Und man konnte nicht Benzin kaufen. So in der Nacht in dem Auto, es ist kalt oder man muss mit Benzin Heizung machen. Ja. Und dann plötzlich ein junger Mann ausgetaucht, der kaufte ein altes sowjetisches Hotel in der Nähe und es gab Bauarbeiten dort, aber er hat uns und 20 andere Familien mit Auto zu sich eingeladen, um in diesem Hotel zu übernachten, ja. Und das war eine große Freude, weil vorher für 2 Nächte ich konnte nicht schlafen, ich war am Steuer. Und dann, als wir nach Uschgorod gekommen waren, ja, und eine Woche bei meinem Freund untergebracht waren, dann eine alte Frau, die Bekanntin von meinem Freund, hat uns den Schlüssel für ihre Wohnung gegeben und selber war zu ihrer Tochter und Tochters Familien umgezogen. Und wir waren dort für 4 Monate geblieben in ihrer Wohnung, kleine Wohnung, aber das war unglaublich. Und sie wollte nicht, dass wir bezahlen, auch für Strom und für Wasser. Natürlich, ja, wir hatten bezahlt, ja, aber ich erwartete nicht diese Hilfsbereitschaft, diese Solidarität.
Was machen junge Leute in der Zivilgesellschaft? Durch den Krieg ist sie nochmal in einer ganz besonderen Weise herausgefordert.
Ja, in Ukraine heute, die Zivilgesellschaft ist viel stärker als politische Elite. Und die Politiker haben Angst vor Zivilgesellschaft, weil die Aktivisten, die einfachen Leute, sie selber entscheiden, was das Land braucht, was sie können für das Land, für die Armee machen. Ja. 90% der humanitären Hilfe und Hilfe für Armee mit Kleidung, mit Schutzwesten, mit Maskierungsnetze, das ist alles von einfachen Leuten zusammen gemacht, ja. Und es geht auch um Minderheiten. Zum Beispiel, es gibt ein kleines bulgarisches Dorf in Bessarabien Und dort praktisch alle Frauen jeden Abend produzieren Socken für Winter, Wintersocken für Soldaten und schicken alles in Großpackungen nach Front. So ganzes Land eigentlich unterstützt die Armee. Es gibt sehr viele Freiwillige, die kommen in zerstörte Dörfer und Städte und helfen, beschädigte Häuser wiederzubauen. Und es gibt Leute, die sind Flüchtlinge und ihre Häuser sind zerstört oder beschädigt. Und dann plötzlich die Nachbarn sagen, dass jemand ist gekommen und repariert dein Haus. Und dann die Leute wegen dieser Nachricht zurück nach Ukraine kehren, um zu sehen, dass jemand hat entschieden, ihnen zu helfen. Das ist etwas Besonderes eigentlich.
In Ihrem Buch schildern Sie auch an einer Stelle, dass hier eine besondere Solidarität mit den Tieren in den Zoos geübt wird, weil viele Zoos entweder zerbombt sind oder niemand in die Zoos geht.
Die Zoos verkaufen weiter Online-Tickets, auch wenn die Zoo funktioniert nicht mehr. Und die Leute kaufen, um das Geld an den Zoo zu schicken, um Futter für Tiere zu kaufen. Aber es gibt auch ganz viele neue obdachlose Tiere, Hunde und Katzen. Und es gibt freiwillige Organisationen, die suchen diese Katzen und Hunde und sammeln sie. Und dann die Aktivisten versuchen, neue Besitzer zu finden, dessen Besitzer getötet wurden oder erschossen worden. So, es gibt sehr viele ähnliche Geschichten.
Ich erinnere mich auch an eine Reihe berührender Gesten von Künstlerinnen und Künstlern in diesem Krieg. Der Pianist, der inmitten der Ruinen eines gerade von russischen Raketen zerstörten Häuserblocks gespielt hat. Der Chor des Opernhauses von Odessa, der auf dem Vorplatz ein spontanes Konzert gibt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Aber auch internationale Künstler kommen nach Kiew. Bono und The Edge spielen in der Kiewer Metro. Banksy, der auf den Ruinenfassaden zerbombter Häuser Graffiti hinterlässt. Welche Rolle spielt denn Kunst und Literatur im Krieg?
Kunst hilft in Ukraine, Moral zu halten und Stimmung hochzuhalten. Ja. Ganz viele Veranstaltungen und Diskussionen finden in Luftschutzbunker statt, aber auch in Metrostationen in Kharkiv und in Kiew. Und diese Luftschutzbunker-Diskussionen über Literatur, Philosophie, über Zukunft, die sind unglaublich. Eigentlich die Leute verstecken sich gegen Bombardierung, aber gleichzeitig sie reden über Zukunft, sie besprechen Spinoza oder andere Philosophen, sie zuhören ukrainischen Dichter oder Musiker. Die Kultur lebt weiter. Es gibt so viele Aktivitäten jetzt in Kultur, dass praktisch die Leute, die früher interessierten sich nicht viel für Kultur, jetzt sind sehr engagiert geworden und ich glaube, viele von ihnen werden zu Aktivisten.
Das war Andrei Kurkov. Wie du, Marlene, gehört hast, ist er ein sehr engagierter Schriftsteller. Was hat dich denn bei dem, was er erzählt hat, besonders beeindruckt?
Sehr tief geht, wie er auch erzählt, über das Blackout. Sachen wie bei Kerzenlicht operieren, das ist unvorstellbar. Ja, dass die Grundbedürfnisse wie Wasser, Nahrung, Wärme sind nicht mehr vorhanden oder alles in Frage gestellt. Großartig finde ich, wie sich die Leute dort durch Kunst, auch Literatur und Diskussionen die Moral hochhalten, wie das dort lebendig wird. Das bewegt mich sehr. Ich hoffe, wir müssen nicht so derartiges Extremes erleben, um aufzustehen und was zu bewegen.
Weißt du, Marlene, die jungen Menschen in der Ukraine unterscheiden sich in ihren Interessen nur wenig von dir und von deinen Freundinnen. Nur bleiben sie vor den direkten Folgen des Krieges nicht verschont. Und in dieser Situation haben sich hunderte junge Menschen zusammengeschlossen, um dem Schrecken des Krieges ein Stück Hoffnung entgegenzusetzen. Willst du mal hören, was die da machen?
Hoffnung erwärmt das Herz, ja, das würde ich sehr, sehr gerne hören.
Als wir in die Stadt kamen, war sie fast leer. Es gab nur ein paar Kontrollpunkte mit Soldaten. Manche der Gebäude waren total zerstört. Das war nicht normal für mich. Dann haben wir uns entschieden, diese Gemeinschaft Repair Together zu gründen. Nun geht es mir besser. Ich fühle mich leichter.
Oksana Hus ist eine der Organisatorinnen der Reparaturgemeinschaft von Freiwilligen, die sich Repair Together Ukraine nennt.
Mit Bussen reisen sie in vom Krieg beschädigte Dörfer und Kleinstädte und beginnen gemeinsam, die zerstörten Gebäude wieder zu reparieren. Ein weiterer Organisator ist der Mit-30er Dima Kirpa.
If you are not at war, you all the time experience a feeling of guilt.
Wenn du nicht an der Kriegsfront kämpfst, fühlst du dich irgendwie schuldig. Das Haus eines anderen ist zerstört, während deines noch steht. Du lebst noch, während ein anderer getötet wurde. Wenn ich etwas Hilfreiches für andere tun kann, macht es mich etwas glücklicher. Dann bin ich nicht so frustriert und bedrückt.
Dabei sind die Gefühle von Trauer und Wut nur allzu verständlich. Speziell in dem Dorf Jahidne. Deren Bewohner haben Szenen wie aus einem Horrorfilm erlebt, mit dem Unterschied, dass er wahr ist. Russische Truppen haben die Dorfbevölkerung von Jahidne als menschliche Schutzschilde missbraucht. Dazu haben sie 356 Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner einen Monat lang in einem Keller der örtlichen Schule gefangen gehalten. Wladislav, ein 14-jähriger Schüler, erinnert sich.
Die Menschen haben auf Sesseln geschlafen. Sie hatten große Angst und wussten nicht, was am nächsten Tag oder sogar in den nächsten 10 Minuten mit ihnen passieren würde. Niemand wusste es.
Als die russischen Truppen wieder abzogen, waren 11 Menschen im Keller gestorben. Einige der Zivilisten wurden auf einem Feld einfach exekutiert.
Im Keller waren viele Kinder. Die haben das alles miterlebt. Ich hoffe, sie werden irgendwann einmal wieder fröhliche Menschen werden.
Letzten Samstag haben wir ein neues Format für unsere Schutträumungsarbeiten ausprobiert. Wir haben ein paar DJs eingeladen, die wir kennen, damit sie während unserer Arbeiten Musik spielen. Jetzt hören wir unsere Musik, die wir vor dem Krieg auf den Rave-Partys so gemocht haben. Das ist die Musik der Freude unserer Generation.
Einer der Einheimischen aus Jahidne, Valery Poloi, freut sich über die helfenden Hände aus der Stadt.
Wenn die jungen Leute hierher kommen und bei der Musik arbeiten, dann hilft es uns, das Dorf zu erneuern und wiederzubeleben. Denn die meisten Bewohner hier würden sonst emotionslos und mit hängenden Köpfen herumlaufen. Es hilft ihnen, den Krieg ein wenig zu vergessen und sich zu freuen. Das bringt das Leben zurück.
Jetzt kennt uns das ganze Dorf. Wir sind wie gute Freunde. Sie bekochen uns mit Vareniki-Teigtaschen und Kartoffeln.
Das sagt Oksana Hus. Und ihre Kollegin Tetjana Burjanova von Repair Together Ukraine verweist auf eine tiefere Ebene des Engagements.
Wir wollen zeigen, dass wir nicht gebrochen sind. Es geht nicht nur um die Reparatur von Häusern. Es geht auch um die Reparatur von uns selbst.
Marlene, was sagst denn du zu diesen jungen Ukrainerinnen und Ukrainern von Repair Together?
Ja, es rührt mich fast zu Tränen, weil sie sind so stark in so einer unfassbar traurigen Situation und haben nicht aufgegeben und repairen sich. Sie wollen sich und die Ukraine wieder aufbauen, gerade wo sie noch total weiterhin zerstört wird. Sie stellen sie jetzt schon wieder auf die Beine und lassen ihre Köpfe oben. Unglaublich.
Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. Marie von Ebner-Eschenbach.
Das Europäische Parlament hat den diesjährigen Sacharow-Preis für geistige Freiheit nicht einer Einzelperson zuerkannt. Ausgezeichnet wurde das gesamte ukrainische Volk. Übergeben wurde der Preis am 14. Dezember in Straßburg von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.
Der Sacharow-Preis 2022 wurde an das tapfere Volk der Ukraine vergeben, repräsentiert von ihrem Präsidenten, den gewählten Repräsentanten und der Zivilgesellschaft. Das ukrainische Volk riskiert sein Leben auch für Europa, um die Werte zu verteidigen, an die wir alle glauben. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Niemand verdient diesen Preis mehr als ihr.
Deserving of this prize.
Je größer eine äußere Krise, desto mehr Unterstützung und Solidarität brauchen Einzelne darin. Das sagt Vivian Dittmar. Sie ist Gründerin der Be the Change Stiftung in Deutschland. Schon während der Pandemie und den zahlreichen Lockdowns waren viele Menschen in persönliche Krisen geraten. Isolation, Einsamkeit und Überforderung waren die Folge. Dies hatte Vivian Dittmar dazu veranlasst, ein spezielles Online-Format für einen intensiven persönlichen Austausch zu entwickeln. Den sogenannten Online-Entladungsraum, wo Menschen einander durch Zuhören helfen. Es wurde zum Erfolg bis heute. Dann kam der Ukraine-Krieg. Vivian Dittmar fragte sich, ob man damit auch den vielen Traumatisierten helfen könnte, die niemanden haben, mit dem sie sich über das Erlebte austauschen können. Dittmar organisierte zusammen mit der ukrainischen Psychologin Katharina Jasko und der Gruppenleiterin Natalia Orlova den Emotional Discharge Space. Er besteht aus einer Reihe von moderierten Online-Treffen, in denen Ukrainer und Ukrainerinnen sich in einem professionell gehaltenen Rahmen den emotional herausfordernden Erfahrungen ihres Lebens zuwenden können. Zielgruppe sind jene, die schon geflohen sind und ständig in Angst und Sorge um ihre Liebsten sind, aber auch jene, die zwar in der Ukraine geblieben sind, aber durch den Krieg alles verloren haben.
Also sind in Situationen, die wir uns nicht vorstellen können. Naja, was macht das mit einem, wenn man nicht nur in der Zeitung liest, was in Butscha geschehen ist, sondern wenn man selbst aus Butscha kommt und das miterlebt hat, weil man Menschen kennt, die dort erschossen wurden. Oder eine Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass ein Säugling vergewaltigt wurde von 9 Soldaten. Und wenn das ein Säugling ist von einer Familie, die ich kenne, das sind Traumatisierungen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also das habe ich so gemerkt, das ist ein anderes Level von Stress.
Es war ein gewagtes Experiment. Würde dieses Online-Format funktionieren? Wären die Helfenden fähig, anderen auch in diesen Extremsituationen zuzuhören? Und würden die Opfer Trost finden, wenn ihnen jemand von Herzen einfach nur zuhört?
Was dann sehr berührend war, war wirklich zu merken, dass schon nach der zweiten, dritten Sitzung, das ist einmal pro Woche, die Rückmeldungen so überwältigend waren, was die Menschen geschrieben haben. Die Menschen haben geschrieben, ich habe Frieden in mir, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Ich habe Hoffnung, ich spüre Wärme, ich spüre Liebe. Ich bin zur Ruhe gekommen, es ist Stille in mir. Also all das, wo man eigentlich denkt, das ist im Krieg vielleicht gar nicht möglich.
Es sind überwiegend Frauen, die nach Unterstützung suchen. Sie sind meist auf sich allein gestellt und viele haben Kinder zu betreuen.
Diese Frauen, die sind überhaupt nicht mehr fähig, mit den Kindern wirklich in Beziehung zu sein, weil sie so meistens taub sind. Und sie sind ständig an den Nachrichten, sie verfolgen natürlich ständig, was passiert, haben ständig Angst, dass die nächste Nachricht heißt, wieder irgendjemand ist gestorben, der ihnen lieb ist. Und die sind daher wirklich abwesend für die Kinder, wodurch die Kinder wiederum Auffälligkeiten entwickeln. Und das ist eine unglaublich schwierige Situation. Und diese Räume ermöglichen es den Frauen, wieder sich zu regulieren und wieder auch mit ihrer eigenen Liebesfähigkeit in Kontakt zu kommen und damit wieder überhaupt auch für die Kinder da sein zu können, für sich selbst und das Leben zu bewältigen, was ja viel herausfordernder ist, wenn wir geflohen sind. Und da ist eine ganz große Dankbarkeit in mir, dass es möglich ist, dass Menschen auch unter diesen Umständen füreinander so eine Ressource sein können. Das ist für mich wie ein kleines Wunder.
Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Max Frisch.
Einen Menschen möchte ich dir unbedingt noch vorstellen, Marlene. Denn das, was er erlebt hat und wie er sich dabei verhalten hat, zeigt, was Zuversicht in der größten Not bewirken kann. Mark Wallert, er hat seine Erfahrungen in dem Buch Stark durch Krisen beschrieben. Jetzt kannst du ihn aber selbst hören.
Mark Wallert, lassen Sie uns mal 22 Jahre zurückblicken. Sie stammen aus Göttingen, waren damals 26 Jahre alt, Unternehmensberater, haben Anzug und Krawatte getragen, haben über die Maßen viel gearbeitet und waren sehr erfolgreich. Eines Tages ausgelaugt und da hat sie ihr Vater animiert, doch gemeinsam nach Malaysia zu fliegen, um dort einer gemeinsamen Passion nachzugehen, nämlich dem Tauchen. Das haben sie auch gemacht am Abend des Ostersonntags, 21. April 2000, sitzen sie dann an der Bar des Tauchhotels mit Blick auf einen traumhaften Sonnenuntergang. Und dann geschieht etwas, was ihr Leben verändert hat.
Und dann brach Panik aus und hinter uns sind auf einmal Menschen schreiend rumgelaufen und dann drehe ich mich um und sehe überall bewaffnete Männer und blicke selber in das Rohr von so einer Bazooka, so eine Riesenwaffe auf der Schulter eines Mannes und das war Schock. Ich wusste auch nicht, was passiert und damit begann dann auf einmal unsere Entführung von der Insel von Malaysia, dann auf die Philippinen in einem kleinen Boot, in das man uns reingepfercht hat. Und dann sind wir 20 Stunden über das offene Meer gefahren und mitten im Dschungel gelandet.
Es war auf der Insel Jolo. Wie waren denn die Lebensbedingungen dort und wie wurden sie behandelt?
Also wir wurden nicht vorsätzlich schlecht behandelt, aber die Lebensbedingungen waren extrem herausfordernd für uns. Völlig unvorbereitete westliche, ich sag mal verwöhnte Touristen in Shorts und Flipflops oder barfuß, dann dort kaum was zu trinken, im barfuß durch den Dschungel gelaufen, kein richtiges Dach über dem Kopf. Ja, angekommen, nichts zu essen und mitten in einem Kriegsgebiet. Also das war ein Guerillakrieg, in den wir da reingeraten sind. Und unsere Entführer, das waren Moslem-Rebellen.
Das waren die radikal-islamistische Abu Sayyaf-Gruppe.
Ganz genau, also Terroristen, die dort heute zum Islamischen Staat gehören.
Gab es Momente, in denen Sie gefühlt haben, jetzt ist es aus mit uns?
Ja, mehrfach. Die Angst generell, dort zu sterben, war natürlich immer da. Unter anderem durch Androhungen wirklich uns zu enthaupten. Also wenn dort die Forderungen der Terroristen nicht erfüllt worden wären, gehe ich von aus, hätten sie uns vermutlich enthauptet.
Was haben Sie da gedacht?
Also ich hatte eine sehr spezielle irgendwie Reaktion. Ich habe mit Galgenhumor reagiert. Man sagte uns auf den Kopf zu, wenn kein Lösegeld bezahlt wird, werden wir euch enthaupten. Und da kam mir dann dieser Ausspruch, dann jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Und das ist gar nicht so ein Witz, so weil es so lustig ist, sondern das war einfach wie so ein Druckventil. Das war eine Reaktion halt, immerhin, weil wie will man sonst reagieren auf so eine Ansage? Ne? Da kommt man eigentlich nur in die Lähmung und das bin ich so nicht.
Die Entführer verlangten Lösegeld. Jetzt hat das gesamte Prozedere bis zu ihrer Befreiung 140 Tage gedauert, in der sie in der Gewalt der Terroristen waren, unter unfassbaren hygienischen und sonstigen Bedingungen. Also diese großen physischen Entbehrungen, aber auch der große seelische Druck ja, für jeden Einzelnen. Können Sie den darstellen, sowohl was den Einzelnen betrifft, als auch die Gruppe?
Wir waren 21 Geiseln aus 7 Nationen, meine Eltern waren auch dabei. Und wir haben alle natürlich gehofft, dass wir schnell freigelassen werden. Und die Hoffnung hat man uns auch gemacht, also von vielen Seiten. Auch die Entführer sagten, so vielleicht sind wir in 2 Tagen frei. Und da sind alle erstmal euphorisch gewesen, haben sich schon gefreut auf die Freilassung. Und am Anfang habe ich das auch getan, aber nach 2 Tagen, als nichts passiert war, da habe ich schnell gemerkt, oh, das ist gefährlich, sich da so auf diese Hoffnung zu verlassen. Und ich habe sehr schnell umgeschwenkt und mich dann auf eine lange Zeit eingestellt. Und wenn es dann wieder hieß, vielleicht am Wochenende, es sieht gut aus, werdet ihr freigelassen, dann habe ich immer gesagt, naja, wer weiß, lasst uns lieber mal vorbereiten, Wasser holen, was man so macht, auch für eine längere Zeit, vielleicht sogar für einen Monat. Und dann hieß es, du bist immer so pessimistisch. Und aus meiner Sicht, glaube ich, ich war immer optimistisch, habe an ein gutes Ende geglaubt, aber ich habe eben auf dem Weg dahin einfach die Risiken ernst genommen und bin damit umgegangen. Und das war nicht nur mental wichtig, sondern physisch eben auch.
Wodurch haben Sie denn persönlich in der Geiselhaft die Zuversicht nicht verloren?
Es ist so, dass wir einige hatten, die zum Beispiel, wie meine Mutter, extrem große Schwierigkeiten mental, aber auch physisch hatten, durchzukommen. Und das hat mir eine sehr starke Rolle zugespielt, also eine dankbare, muss ich sagen, nämlich die des Helfers. Und mir hat das Helfen, also meiner Mutter zu helfen, sie war dem Tod nahe, aber auch zwischendurch so, dass sie aufgehört hat zu atmen. Also es war sehr, sehr ernst. Das hat mir die Angst genommen um mich selber und die Kraft gegeben, mich da wirklich zu kümmern.
Sie haben sich während der Entführung, aber mehr noch danach, intensiv Gedanken über Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gemacht. Und später haben Sie das auch in einem Buch beschrieben. Sie nennen das auch Dschungeltechniken. Was ist denn das?
Also in dem Buch beschreibe ich zweierlei. Zum einen mal so die Dschungelstrategien, die mir geholfen haben, damals durch den Dschungel durchzukommen, bin ich wirklich tatsächlich stark durchgekommen. Der Titel ist doppeldeutig, stark durch Krisen, ist ja der Buchtitel, das ist also stark durchkommen, ist das eine. Da erzähle ich diese Dschungelstrategien, was hat mir damals während der Entführung geholfen. Aber es heißt auch stark durch Krisen werden. Und das war für mich dann ein schöner Anlass, das Buch zu schreiben. Es ist kein Heldenbuch, sondern blickt auf viele Niederlagen, auch eigene, zurück und das, was ich daraus lernen durfte.
Pandemie, der russische Angriffskrieg inklusive Putins Drohung mit Atomwaffeneinsatz, Energiekrise, Teuerung, damit verbundene Abstiegsängste, Verlustängste. Welche Parallelen sehen Sie denn in den Krisen der Gegenwart und in den Reaktionen darauf zur Situation der Gruppe in Geiselhaft?
Die Parallele, die es gibt, ist, dass wir ein Stück weit uns auch vielleicht heute wie Geiseln fühlen von Umständen, die wir insgesamt, wir können nicht flüchten, wir können nicht einfach raus da, aber wir können mental uns mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen. Und der erste Schritt ist Akzeptanz. Also man landet in etwas, was man sich nicht wünscht und dennoch ist es, wie es ist, das anzuerkennen, dass man rückwirkend nichts ändern kann. Man kann keine Pandemie, keinen Krieg rückgängig machen, man kann jetzt nur das Beste draus machen. Das ist das Beste, was man machen kann. Klingt banal, ist aber so. Da gibt es Techniken, die man anwenden kann, sich das bewusst zu machen, es ist, wie es ist, aber auch, wer weiß, wofür es gut ist. Also schon mal vorwegzunehmen, dass es vielleicht am Ende rückblickend, wie man auf viele Krisen auch im Leben manchmal zurückblickt, als ja, eine schwierige Zeit, aber auch der Startpunkt für etwas Neues, häufig sogar etwas Positives, was ohne eben nicht entstanden wäre.
Eine weitere Strategie, die hilft in Krisen, ist helfen, sich einsetzen.
Ja, wer anderen hilft, hilft sich selbst häufig am meisten. Also sich in Zeiten der Angst, der Unsicherheit auf andere zu konzentrieren, also auch sich um Schwächere zu kümmern, bringt in die eigene Stärke. Und extrem habe ich das erlebt, als meine Mutter nicht mehr laufen konnte, damals im Dschungel. Wir mussten sie tragen, wir haben sie durch Gefechtssituationen getragen. Und ich habe mich beim Nachhinein gewundert, dass ich da gar nicht so eine große Angst hatte, erschossen zu werden. Auch wenn Granaten ranflogen, auch wenn wir uns dann hingeworfen haben mit meiner Mutter auf dieser Trage. Aber das war gar nicht so heldenhaft, wie sich das dann so anhört, sondern das war irgendwie so, dass ich mich einfach konzentriert habe darauf, dass meine Mutter jetzt nicht von dieser Trage runterpurzelt, ja, und dann zurückbleibt. Und dieser Fokus hat mich abgelenkt, schlichtweg von meiner Angst. Und vielleicht ein Beispiel aus dem Dschungel war, dass ich in dieser Zeit ja nicht ausbrechen konnte, meine Eltern auch nicht, aber wir hatten irrsinnig Rückenschmerzen. Und irgendwann bin ich irgendwie an Holz rangekommen, an einen Hammer und eine Säge und ich habe einen Stuhl gebaut. Und dann konnten wir das erste Mal aufrecht sitzen. Das war eine riesen physische Erleichterung, aber es hat mir vor allem das Gefühl gegeben, dass ich was tun kann, um die Situation ein bisschen zum Besseren zu wenden. Und damit bin ich wieder in meine Kraft reingekommen.
Marc Wallert, hat in diesen Krisensituationen, wo es wirklich um Leben und Tod ging, auch eine Dimension wie der Glaube eine Rolle gespielt?
Ja, unbedingt. Also Glaube ist eine große Kraft, die helfen kann, auch ein Schicksal leichter anzunehmen, aber auch damit umzugehen. Also nicht einfach hinzunehmen, sondern das als einen Teil entweder eines größeren Plans zu verstehen oder auch in dem Gefühl zu gehen, man ist nicht allein. Also christlicher Glaube zum Beispiel, mein Vater hatte das Gefühl, Gott hält seine schützende Hand über uns. Und das ist entstanden in einem Moment, wo er auch ein Stoßgebet im Himmel geschickt hat, als wir entführt wurden, auf dem Boot saßen, in diesen unfassbaren Sternenhimmel der Milchstraße geschaut haben, sehr intensiv. Und da hat er Gott um ein Zeichen gebeten, dass es für ihn, meine Mutter und mich gut ausgeht. Und da flogen 3 sehr intensive Sternschnuppen am Himmel. Und für ihn war das das Zeichen, ja, es wird gut ausgehen. Und damit ist er ins Vertrauen gegangen und konnte diese Zeit sehr stark bleiben auch. Und mir persönlich hat es sehr geholfen zu hören, dass viele Menschen damals für uns gebetet haben, für unsere Freilassung. Wir haben das erfahren, dass Menschen, während wir da sitzen, Gebetskreise einberufen haben. Und ich persönlich glaube daran, dass Gebete ankommen, nicht nur von sich selbst, sondern auch für andere. Und das hat mir viel Kraft gegeben. Ja. Da bin ich sehr dankbar für.
Mark Wallert hat etwas erlebt, was die wenigsten von uns kennenlernen werden. Aber er hat Wesentliches zu sagen. Was hat dich denn, Marlene, dabei fasziniert?
Ja, wie oft hat jeder von uns schon Krisen gehabt und hat sich da nicht rausgesehen. Aber da habe ich einen weisen Spruch parat, und zwar: Lass keine Krise ungenutzt verstreichen. Das Beste daraus machen. Und danach eben schauen, was hat man daraus gelernt. Jetzt rückblickend kann ich sagen, wow, aus dieser Krise bin ich so und so stark hervorgegangen, was ich mir im Moment nie hätte träumen lassen.
Gab es etwas Neues, eine neue Idee, die du von Mark Wallert gehört hast, für den Umgang mit Krisen für dich?
Was Mark Wallert über das Helfen gesagt hat, gibt mir ein großes Werkzeug in die Hand, wenn ich mal nicht weiter weiß, den Fokus auf die Unterstützung anderer zu lenken, hilft mir selbst raus aus der Krise, aus der Lähmung und aus der Angst. Und wie der Glaube seinen Vater gestärkt hat, hat mich das tief berührt. Und auch, dass Gebete helfen, Gebetsgruppen von außen unterstützend wirken, Gebete ankommen, gibt mir Kraft und Zuversicht, dass meine Gebete auch erhört werden.
Sie hörten ein Radiokolleg-Spezial zum Thema Die Kraft der Zuversicht in Krisenzeiten. Teil 2 – Hoffnungszeichen in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Morgen im dritten Teil beschäftige ich mich mit der Frage, was uns in Krisen wachsen lässt. Bleiben Sie zuversichtlich in dieser Zeit. Für Gestaltung und Moderation dieser Sendereihe verabschiedet sich Johannes Kaup.